Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
So klangen die ersten Tage am Lido in Venedig. Jubel, Trubel und viel Gedränge am roten Teppich, vor allem für die Stars des amerikanischen Kinos. Denn das amerikanische Kino ist traditionell schon sehr stark vertreten und eröffnet lautstark die Oscarsaison.
Yeah, I mean, doing a space film is like a little bit like a Peter Pan play production, you know, hanging from wires.
Ja, einen Film im Weltall zu machen, ist ein bisschen wie ein Peter Pan-Theaterstück, wo man an Schnüren hängt. Das sagt Brad Pitt über den neuen Film, in dem er als NASA-Ingenieur zum Neptun reist, den Science-Fiction-Thriller Ad Astra, zu den Sternen. Der Film kommt Mitte September bei uns ins Kino, aber erstmal schwebte die Crew über den roten Teppich in Venedig, wo der Film nämlich seine Premiere feierte, beim ältesten Filmfestival der Welt in der 76. Ausgabe. Alberto Barbera, der künstlerische Leiter, bemüht sich ja schon seit geraumer Zeit, das Festival zur Startplattform für die anstehende Oscarsaison zu machen. Eine Oscarsaison, die dann beim Filmfestival in Toronto kurz darauf so richtig Fahrt aufnimmt. Ob das in den ersten Tagen geklappt hat, das erzählen uns unsere Filmastronauten vor Ort. Anke Lewicke und Patrick Wilinski, hallo.
Ciao, bellissima.
Hallo.
Ja, lass uns gleich mit Ad Astra von James Gray anfangen. Brad Pitt spielt eben einen Astronauten, ja, der seinen Vater im Weltall suchen soll. Das klingt erstmal so ein bisschen nach einer Familiengeschichte im All.
Es ist eine Familiengeschichte, kann man schon sagen, aber es ist eine Familiengeschichte, eine persönliche Suche, die aber auch ganz schnell existenzielle Fragen aufwirft. Und zwar ist es so, dass der Vater von Brad Pitt vor 16 Jahren Richtung Neptun aufgebrochen ist, um dort neue Lebensformen zu entdecken. Man sollte vielleicht sagen, auf dem Mond hat sich der Mensch schon längst niedergelassen. Und aber er kommt nie wieder zurück. Aber es gibt Zeichen, dass er vielleicht ein Überlebender ist. Und es gibt Zeichen, dass er seinen Auftrag in pervertierter Form einfach immer weiter ausgeführt hat. Und damit sind wir wirklich im Zentrum des Films, weil der hat so ein bisschen die Struktur von Apokalypse Now, Francis Ford Coppola. Es ist eine Reise in das Herz der Finsternis, die Brad Pitt da macht. Er gleitet ja also tagelang, stundenlang, jahrelang durch das Weltall. Und da kommen eben auch diese ganzen Fragen dann einfach hoch. Ja, die Menschheit, wenn sie sich im Weltall niederlässt, kann sie sich neu erfinden? Macht sie dieselben Fehler wieder? Kann der Mensch überhaupt alleine existieren? Diese Frage wird natürlich anhand der Vaterfigur aufgerollt. Und es ist eben auch eine sehr persönliche Suche. Und Patrick, so ist es doch, man ist die ganze Zeit wirklich richtig im Weltall. Man ist ganz anders verortet.
Ja, ohne dass es so spektakelmäßig groß wird. Ich meine, du kennst Interstellar natürlich oder Gravity, wo die Technik so nach vorne geschoben worden ist. Das Schöne an Ad Astra ist, das ist technisch herausragend, aber es wird nicht esoterisch, es ist so ganz nebenbei erzählt, denn im Mittelpunkt steht wirklich dieses sehr schöne Vater-Sohn-Drama, die sehr traurige Vater-Sohn-Drama, und Brad Pitt hier als Hauptfigur ist ja auch sehr überzeugend gewesen.
Brad Pitt scheint ja gerade wirklich überall zu sein, so unfassbar cool bei Quentin Tarantinos neuem Film Once Upon a Time in Hollywood, jetzt in Venedig bei Ad Astra, hat da derzeit einen guten Lauf, oder?
Ja, absolut. Er hat diesen Film ja auch mitproduziert, und das Spannende an seiner Figur ist, dass wir erfahren, dass er eben ein Astronaut ist, dessen Ruhepuls und auch dessen aktiver Puls nie über 80 hinausgeht. Das heißt, er ist eigentlich eine ziemlich langweilige Figur für einen Film, wo auch Dinge passieren, auch Action passiert. Er ist immer ruhig. Er lässt sich nie aufregend, und er ist so ein Anti-Adrenalin-Held, den er hier spielt, und das schafft er mit so einer Coolness, und er lässt es auch sehr leicht aussehen, dieser Mann zu sein, der wirklich auch ein Trauma hat letztendlich.
Ja, das Tolle ist, dass Brad Pitt sowohl bei Tarantino als hier gar nicht so viel tun muss. Es ist einfach eine unglaubliche Präsenz. Und bei Tarantino ist es eben eine Präsenz, die ist sehr nach außen gerichtet, extrovertiert. Und hier ist es eben eine Coolness, die so ganz nach innen geht. Und deshalb gibt diese Figur uns auch immer viele Rätsel auf. Also wir kommen ihr bis zum Ende nicht so richtig nahe und müssen uns auch die ganze Zeit an ihr abarbeiten.
Heute Abend geht es ja dann relativ prominent weiter mit Joker, feiert die erste Comic-Verfilmung in einem Filmfest-Wettbewerb Weltpremiere. Wie sind denn eure ersten Eindrücke von Joaquin Phoenix als Batman-Bösewicht?
Also ich bin noch recht elektrisiert von diesem Film, der den Aufstieg des Jokers anhand des Abstiegs eines Menschen zeigt. Also Phoenix spielt Arthur Fleck, der Sohn einer kranken Frau, der unter einer neurologischen Störung leidet, die ihn immer in unpassenden Momenten lachen lässt. Und dieses Lachen, das hat sich in mein Hirn gebrannt und ich glaube, es wird sich auch noch lange da festsetzen. Das ist ein sehr verstörender Film, ein düsterer Film, ein Psychogramm eines Menschen, aber auch einer Gesellschaft, die kurz davor ist, eine soziale Revolution anzuzetteln. Das ist und hat wirklich nichts mit der bunten Leichtigkeit der Marvel-Helden zu tun, was wir hier gesehen haben.
Ja, und das Interessante ist, ich finde, Robert De Niro, wir erinnern uns an Taxi Driver, wo er immer gesagt hat, er ist Gottes einsamster Mensch. Und ich finde, jetzt hat er jemand anders. Der Joker ist genauso einsam, die Figur von Joaquin Phoenix. Und sie orientiert sich ja auch im Spiel Phoenix total an Robert De Niro. Also er sieht ja aus wie der abgemagerte Psychopath von Robert De Niro aus Cape Fear. Das ganze exaltierte Spiel.
Und De Niro spielt Tanzen, auch mit, das ja, ist wichtig. Ne? Ja.
Also es hat viel Bezüge einfach auch zu, wie Scorsese New York dargestellt hat und wie eben einfach eine fertige Stadt einen Menschen auch fertig macht. Aber es hat gleichzeitig auch was total Zeitloses.
Dann ist ja auch Netflix wieder am Start mit Marriage Story von Noah Baumbach. Scarlett Johansson und Adam Driver sind ein Regie-Schauspielerpärchen, das sich scheiden lässt. Hat Baumbach da den Scheidungsfilm weiterentwickelt, neu entwickelt?
Also ich fand es auf alle Fälle erstmal einen großartigen Schauspielerfilm. Und da denke ich eben, ach, es ist einfach gut, Netflix-Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Also Scarlett Johansson und Adam Driver spielen eben ein in Scheidung befindliches Ehepaar. Sie hatte eigentlich schon Erfolg in L.A. und ist dann aber ihm nach New York gefolgt. Dort ist er Theaterregisseur. Gemeinsam haben sie dann Karriere gemacht, aber es war eigentlich immer mehr seine. Und jetzt möchte sie auch endlich mehr ins Rampenlicht. Und er versteht das alles gar nicht. Und wir sehen ein Paar, wir sehen Trauer und Schmerz. Wir kriegen von diesem sehr präzise geschriebenen Drehbuch diese ganze Gefühlspalette geliefert, was die beiden auch toll spielen können. Das ist fast wie ein Theaterstück auch inszeniert. Also es gibt manchmal auch so Großaufnahmen, wo man dann so richtig sieht, man meint, die spucken einen fast an, wenn die wütend werden, wenn sie traurig sind. Und mich hat das auch einfach so auf eine ganz gute Weise ergriffen, weil Scarlett Johansson habe ich noch nie so ungeschminkt gesehen und man spürt einfach, sie liebt ihren Ehemann noch, aber es gibt einfach keine gemeinsame Zukunft. Und wie das dann so durchgespielt wird, ich hatte das Gefühl, das ist so Scheidung live.
Diese Zerfallsprozesse einer Beziehung, die hat Baumbach wirklich sehr schön angefangen. Man ist auch in diesen Szenen einer zerfallenden Beziehung auch sehr gerne dabei. Das Einzige, wie immer bei Baumbach, ist die Frage, aus welchem Milieu erzählt er? Das sind dann doch recht gut saturierte Menschen und sie fallen halt nicht so stark. Es geht auch um die Ökonomie einer Scheidung, also wie teuer sind die Anwälte und warum ist dieser Teufelskreis, den man dann lostritt mit einer Verhandlung, dann auch teuer für die beiden. Aber man weiß, am Ende wird da doch für die meisten alles gut und die nächste Scheidung kommt bestimmt, das kennen wir ja aus Hollywood.
Wir müssen unbedingt noch über einen sprechen, Roman Polanski. Wenn es nach einigen amerikanischen Kritikern geht, dann wäre er auf Lebenszeit Persona non grata auf Festivals und im Kino. Ja, jetzt habt ihr mit Jacques seinen neuesten Spielfilm gesehen, der eben in Venedig läuft. Kann sich denn der Film gegen die schlechte Publicity des Regisseurs behaupten?
Ich finde ja, vor allem wenn man als Zuschauer sich von dem drumherum loslöst und nur mal die Bilder bewertet und keinen Menschen, der die Bilder gemacht hat. Und Polanski hat hier den Roman Intrige von Robert Harris verfilmt, der die berühmte Dreyfus-Affäre, die in der Dritten Republik in Frankreich zum Beginn des vorletzten Jahrhunderts stattgefunden hat, als Ermittlungsthriller erzählt. Und das Interessante an diesem Fall, an Alfred Dreyfus, der Spionage angeklagt worden ist und verurteilt wurde und eines Chefs der Spionageabwehreinheit, der plötzlich merkt, dass diese Verurteilung unrechtmäßig war, dass dieser ganze Fall, der in seiner sehr präzisen Art und Weise auch so die Codes der Sprache und der Bürokratie aufarbeitet, dass Polanski Raum macht für Themen, die uns betreffen. Da ist viel Gegenwart in diesem historischen Stoff. Es geht um Spionagezentren und um letztendlich Abwehrdienste, die außer Rand und Band sind, die machen, was sie wollen. Es geht um Gesellschaften, die sich ihre eigenen Regeln aufstellen, die Lügen kaschieren. Es geht um die Rolle der Presse dabei. Es geht natürlich auch um Hetzjagden und um Überwachungsstaat. Es sind alles sehr wichtige Themen in einem Stück Kino, das sehr klassizistisch daherkommt. Das ist ja
aber
Theater.
Es muss einfach so aussehen. Es hat ein bisschen was Verstaubtes, aber dadurch ist man auch in diesen muffigen Räumen drin. Man merkt das so richtig riechen zu können. Und ich glaube, weil er so präzise verankert ist, auch mit den militärischen Uniformen, wie die sich begrüßen, gerade deshalb können sich die Bilder eben öffnen und deshalb kann die Gegenwart sich Raum schaffen in diesem Film.
Vielen Dank, Anke Lewicke, für die Eindrücke aus Venedig. Und Patrick, wir hören uns gleich wieder. Du hast nämlich mit einer der wenigen deutschen Regisseurinnen in Venedig gesprochen. Uns beschäftigen weiterhin die ersten Tage beim Filmfestival in Venedig und wir blicken auf die deutsche Beteiligung. Im Wettbewerb gibt es ja keinen deutschen Regisseur oder Regisseurin, aber die wichtigste Nebenreihe Orizzonti hat Katrin Gebbe eröffnet mit ihrem Film Pelikanblut. Ihr Debüt Tore tanzt lief in Cannes, ihr zweiter Film nun in Venedig. Auch kein schlechter Lauf. Patrick, Pelikanblut, ist ja ein Horrorfilm. Wie erzählt denn Gebbe diese unheimliche Mutter-Tochter-Geschichte mit Nina Hoss in der Hauptrolle?
Na, es beginnt alles noch als Sozialdrama. Hoss spielt Wiebke, eine alleinerziehende Adoptivmutter, die auf ihrer Farm so Desensibilisierungstraining mit Polizeipferden durchführt. Übrigens ein sehr interessanter Job. Sie hat schon ein Mädchen aus Bulgarien adoptiert und wenn wir sie kennenlernen in dem Film, adoptiert sie gerade ein zweites, Raya, 5 Jahre alt, eigentlich sehr süß. Doch Raya bekommt dann plötzlich Gewaltausbrüche, bedroht ihre Umgebung, sie ist schwer traumatisiert, doch die Ärzte sind ratlos und Wiebke beginnt dann, wie mit ihren Pferden, plötzlich alternative, manchmal esoterische, dann auch schamanische Wege zu suchen, um dieses Trauma aus dem Mädchen auszutreiben. Also so eine Art Exorzismus findet dann auch fast schon statt. Und Pelikanblut schlägt dann um in den Horror, probiert es jedenfalls. Es geht also um die Angst, dass einem das eigene Kind machen kann, wenn das Böse in ihm heranwächst. Das ist eine Kinoidee zunächst, basiert aber durchaus auch auf realen Fällen. Und darüber wollte ich mit Katrin Gebbe sprechen und deshalb wollte ich eingangs von ihr wissen, was denn der Ursprung des Projektes war.
Also bei Tore Tanz war das auch schon so, da habe ich mich mit dem Guten und dem Bösen ein bisschen beschäftigt und fand das sehr interessant, die Frage, Menschen, die vielleicht später Täter werden, das hat mich interessiert, wie ist denn dann so jemand als Kind und wird man damit geboren, bekommt man das, kann das wieder weggehen? Das hat mich interessiert und habe dann viel recherchiert und auch wahre Fälle recherchiert und dann aber im Zuge der Drehbucharbeit habe ich immer mehr gemerkt, dass ich ja wahnsinnig interessant fand, die Rolle der Mutter. Also das ist ja eben, als Kind ist man irgendwie nicht in der Verantwortung, aber wenn jemand Verantwortung eben für ein Kind hat und möchte, dass das gut aufwächst und wenn man selber ein emotionales Band haben möchte zu einem Kind und das nicht passiert und was man da tun kann oder wie weit da überhaupt diese Liebe gehen kann, das fand ich dann super spannend und so kam es eben auch, dass dann die Hauptfigur, die dann später von Nina Hoss jetzt verkörpert wurde, genau, dass die dann zentral wurde in der Geschichte.
Nina Hoss spielt ja, würde ich sagen, ein Country Girl. Wiebke heißt sie, sie hat eine Farm, sie führt ja so Desensibilisierungstrainings mit Polizeipferden durch. Ein sehr interessanter Beruf, auch ein sehr interessantes Setting, weil sie wohnt ja auch auf einer Farm. Wie haben Sie denn dieses Setting entwickelt? Ist ja erstmal ungewöhnlich für einen deutschen Film.
Ja, also das kam tatsächlich, also ich habe von WG-Freunden, da lag so ein Buch über Natural Horsemanship rum und ich fand das total interessant, diesen Ansatz zu gucken, da ist ein Pferd, das verhält sich vielleicht komisch zum Beispiel, aber nicht zu sagen, das Pferd ist krank, sondern das hat eine Geschichte und wahrscheinlich sind es die Menschen dahinter, die das Pferd so geprägt haben und dass man eben viel mehr Empathie dafür hat und ich dachte, das passt ganz gut zu dieser Figur von Wiebke, die sich eben auch ganz anders auf dieses Kind später einlässt und einen ganz eigenen Weg der Therapie versucht und das mit den Polizeipferden, das kam eigentlich irgendwann, ich dachte, ich brauche noch irgendwas, sowas wie den Staat. Und ich wollte nicht nur so Ämter und Ärzte zeigen, also es gibt auch Ärzte und ich wollte auch die Gesellschaft irgendwie darstellen. Aber ich fand, das größte Spannungsfeld war eigentlich, wenn direkt auf ihrer Farm, wo sie eigentlich mit Herzblut dieses Natural Horsemanship macht, wenn sie also, um Geld zu verdienen, so ist es ja im Leben, dann auch noch die andere Seite bedienen muss. Und da sind eben dann die Pferde der Reiterstaffel und das fand ich auch ganz interessant, die werden genormt, aber durch eine gewisse Art auch von Zwang. Also die werden immer wieder in die gleichen Situationen gebracht, die sehr gefährlich sein können oder in den Augen, ne, immer durchs Feuer laufen und so weiter, so lange, bis sie keine Angst mehr spüren. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von dem Mädchen, das sie bei sich aufnimmt, denn dieses Kind empfindet gar keine Emotionen mehr und auch keine Angst, auch keine Liebe. Und das dachte ich, das ist irgendwie ganz interessant.
Wiebke ist ja Adoptivmutter, sie hat schon ein Kind. Am Anfang des Films fährt sie nach Bulgarien, um Raya zu adoptieren, ihr zweites Kind. Und da fährt sie in einem Taxi hin zur Adoption. Und der Taxifahrer lacht sie ein wenig aus, als er hört, dass sie in Bulgarien adoptieren muss, weil sie eben alleinerziehend Mutter ist und das in Deutschland ja verboten sein. Warum war es Ihnen wichtig, Wiebke, also Ihre Hauptfigur, gerade als alleinerziehende Adoptivmutter zu zeichnen?
Na, ich habe es am Anfang tatsächlich anders geschrieben. Also die erste Fassung war, da hatte sie noch einen Ehemann und dann ging die Beziehung irgendwann kaputt und ich hatte aber das Gefühl, ich komme ihr näher oder diesem Weg, den sie schließlich geht, wenn sie eigentlich eine Einzelgängerin ist und wenn sie eigentlich vielleicht auch, also Beziehungsstörung klingt jetzt so krass, aber wenn sie da auch nicht so angekommen ist, also dass sie auch immer irgendwie eine Problematik mit sich trägt, die wird auch gar nicht genau besprochen in dem Film, aber man spürt die ganze Zeit, dass das vielleicht auch der Ursprung ist für diese Kraft, die sie später aufbringt, also dass sie eigentlich auch sich selbst ein bisschen rettet am Ende, also dass sie einfach auch viel mehr am Ende leisten kann oder Kraft aufbringen kann, weil sie vielleicht auch ein Verständnis hat für diese Figur von Raya.
Raya wird ja für sie zum Problem, sie hat Gewaltausbrüche, man merkt, es ist ein traumatisiertes Kind, das Umfeld beginnt dann drunter zu leiden. Wiebke motiviert das eher, das scheint so eine Frau zu sein, die mit wachsenden Aufgaben neue Kräfte entwickelt. Was war der Prozess, den Sie aber erzählen wollten? Ich hatte das Gefühl, dass es auch so einer gewissen Entfremdung ist. Erstmal als Mutter braucht man ja den Weg der Bekanntschaft zu den Kindern, man liebt sie Kinder, aber hier hatte ich das Gefühl, der Weg zu Raya führt über so eine gewisse Entfremdung.
Ja, das ist interessant. Ich hatte aber auch das Gefühl, man versucht das so durch den Kopf, ne, erstmal zu verstehen, was bewegt so ein Kind, wie kann man sich so einem Kind nähern. Dann kommt es ja auch diesen Aspekt der Neurologie, Psychologie, da geht es ja auch zu Ärzten. Aber all das funktioniert nicht über Kopf und die ganz normalen Sachen, wie verhalte ich mich mit meinem normalen Kind oder so, funktioniert auch nicht. Und das heißt, am Ende muss sie dann einen ganz anderen Weg gehen. Der geht eher von innen, also aus so einer Urkraft kommt er dann. Also da will ich natürlich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber sie gräbt ganz woanders und ich glaube, das ist ein Weg, den sie auch vorher nicht ahnte, dass sie den irgendwann beschreiten würde. Aber das fand ich eben interessant, dass sie von Kopf und Herzen nochmal einen ganz anderen Weg am Ende gehen kann. Etwas, das nicht vorgeschrieben ist und wo sie auch dann an einen ganz anderen Ort am Ende hinkommt.
Spannend ist ja auch, wenn man nochmal Tore Tanz, ihren Debütfilm, dazustellt, ist, dass es letztendlich zwei Bilder von Familien sind, wo quasi die Idee der Familie, nämlich etwas, das heimlich ist, dass man sich wohlfühlt, ins Unheimliche schlägt. Trauen Sie dem Familienkonstrukt nicht? Oder anders gefragt, warum eignet es sich so gut, Geschichten aus quasi einer unheimlichen Familienkonstellation herauszuerzählen?
Also ich habe eine ganz tolle Familie, deswegen, da denkt man natürlich gleich, jetzt bei der zu Hause los. Aber es ist eher die Möglichkeit, weil wir haben alle so ein Bild von Familie oder ein Bild von einer Norm. Und ich fand immer schon interessant, Außenseiter zu porträtieren oder zu gucken, wo kommt man an Grenzen. Und ich finde, dafür eignet sich einfach eine Familie ganz fantastisch. Und in beiden Familien ist es aber auch so, dass eigentlich eine fremde Person dazu kommt. Also Toro kam in die Familie, in diesen Kleingartenverein. Und jetzt ist es ein Mädchen, das eben aus Bulgarien kommt, um auch ein Teil der Familie zu werden. Und beide funktionieren eigentlich als Katalysatoren. Also die verändern die ganzen Gefüge in der Familie und verändern auch das, was man von den Charakterzügen, von den Figuren plötzlich zu spüren bekommt. Also man sieht jede Figur plötzlich mit anderen Augen und kriegt andere Wahrheiten über sie heraus. Dafür fand ich das einfach ideal.
Pelikanblut ist auch geprägt von einem sehr konkreten visuellen Stil. Also erst zunächst natürlich ist da die Weite, diese Idee der Farm, darüber haben wir ja schon gesprochen. Andererseits ist es recht düster häufig. Der Film spielt, obwohl es auf einer Farm durchaus das Zuhause ist, spielt häufig in Innenräumen, die wieder dunkel sind, viel Gegenlicht durch die Scheiben. Das bekommt natürlich etwas Unheimliches. Können Sie vielleicht erklären, was Ihnen als Stil vorschwebte, wie Sie den erarbeitet haben?
Ja. Wir fanden es interessant, erstmal den Zuschauer in so einer gemütlichen Normalität abzuholen oder da einzubetten. Und so wie Wiebke auch, die denkt erstmal, bei mir ist alles in Ordnung und ich kriege das alles hin. Und dann plötzlich fängt sie an, also es ist wie so ein Prozess, wo man sich so eigenkokoniert, sich immer mehr von der Außenwelt abzuschotten, beziehungsweise die Außenwelt wendet sich auch ein bisschen ab, weil das, was sie macht, provoziert auch. Und es hat auch konkrete Anlässe in dem Film, dass sie auch anfangen muss, ihr Haus umzubauen, sozusagen kindersicher zu machen. Und möchte dann auch nicht, dass was alles sehr transparent ist. Wir hatten ein Hauptgebäude, wo ganz viele große Fenster drin waren. Und das ist auch toll. Erst wollte sie eben diese Weite und Durchlässigkeit. Man kann sich genau vorstellen, man denkt dann, ach genau, hier muss mein Haus sein. Ich muss immer die Prärie sehen. Und am Ende ist es aber so, dass dann alle auch reinschauen können. Und dann fängt sie an, sich abzuschotten und diesen Blick zu vermeiden. Und man sieht richtig, dass sie in so einer Phase der Metamorphose eigentlich kommt. Also dafür sollte das stehen. Und natürlich gehen wir auch im Genre ein bisschen dann einen besonderen Weg. Also es fängt eigentlich an als, sag ich mal, fast normales Drama, im sehr beschwingten Sinne noch, und wird dann immer mehr zum düsteren, sag ich mal, Mystery Thriller, also mit Horrorelementen vielleicht sogar. Aber es wird nie ein Horrorfilm, sondern mir war immer wichtig, dass man ernsthaft bleibt und auch immer diesen Bezug zur Realität nicht verliert, weil das ist eine Gefahr, die ganz real ist. Also die Mütter, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, bei diesen extremen Fällen, ich habe manchmal wirklich einfach Todesangst, Angst vor diesem Kind oder dass dieses Kind uns wirklich was antun könnte. Und es gibt ja kein besseres Genre als eigentlich dieses dann, um das zu zeigen. Und es ist auch interessant, weil man dadurch nochmal ein anderes Publikum hoffentlich erreicht und dann aber plötzlich nochmal ganz differenzierte Themen öffnen kann, auch für so eine Zuschauerschaft, fand ich, da eignete sich das jetzt einfach.
Mutterschaft und Wiedergeburt, realer und filmischer Horror. Also Katrin Gebbes Pelikanblut, der kam ja eigentlich ganz okay an. Die Kritiken sind zwar gespalten, aber das Interesse ist jedenfalls auch jenseits der deutschen Presse da. Und das wird für Gebbe dann auch nahtlos weitergehen, denn sie reist hier auch schon bald ab und macht sich auf den Weg über den Ozean nach Toronto zum Filmfest, um den Film dort zu zeigen.
Vielen Dank, Patrick. Soweit der Blick zu den Filmfestspielen in Venedig. Nächste Woche wissen wir dann, wer den Goldenen Löwen gewonnen hat, wenn am Samstag Lucrezia Martel, die Jurypräsidentin, den Gewinner krönen wird. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit Vollbild, dann unter anderem mit einem Oscar-Gewinner und auch nochmal mit Patrick, denn er hat mit dem Oscar-Preisträger gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
Ich habe gemerkt, es gibt Diego und es gibt Maradona. Diego war ein etwas unsicherer, aber liebenswerter Junge. Maradona dagegen war die Rolle, die er sich zurechtgelegt hatte, um im Fußballgeschäft und auch in den Medien bestehen zu können.
Ein neuer Dokumentarfilm beleuchtet das Leben und die Karriere des argentinischen Fußballstars Diego Maradona. Ein Gespräch mit dem Regisseur, mit Oscar-Preisträger Asif Kapadia, gibt's gleich.
Ruhe bitte, bitte alle hinsetzen. Ich warne Sie, wenn Sie noch mehr kommen, breche ich die Pressekonferenz ab.
Es war ein ziemlicher Trubel, als Diego Maradona 1984 beim italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel anheuerte. 7 Jahre blieb der Spieler in der süditalienischen Hafenstadt, wurde dort als Fußballgott gefeiert und dort begann dann aber auch sein Abstieg in die Drogen. Der Dokumentarfilm Diego Maradona beleuchtet diese Zeit Maradonas. Der britische Regisseur Asif Kapadia, der für seinen vorherigen Film über Amy Winehouse einen Oscar bekam, hat den Film zusammengestellt aus Bildmaterial aus der Zeit und auch aus einem aktuellen Interview mit Maradona, das er für den Film geführt hat. Diego Maradona lief vor 2 Wochen auch beim Filmfestival in Locarno und dort hat mein Kollege Patrick Wilinski Asif Kapadia getroffen und ihn gefragt, warum er sich auf diese Zeit von Maradona in Neapel konzentriert hat.
We researched everything actually, the whole thing from very young in Argentina to Barcelona.
Wir haben in der Tat viel mehr recherchiert, von seinen jungen Jahren in Argentinien über Barcelona und Neapel bis heute. Aber als wir uns dann den Film angesehen haben, mit einer Länge von 4-5 Stunden, haben wir festgestellt, dass sich die eigentliche Geschichte in der Mitte abspielt. Und die Mitte war Neapel. Dort hat er die längste Zeit an einem Ort verbracht, nachdem er Argentinien verlassen hatte. 7 Jahre in einer Stadt. Dort ist er zum besten Spieler der Welt geworden. Er hat die Weltmeisterschaft gewonnen, er hat mit Neapel alle möglichen Meisterschaften gewonnen, aber es ist auch der Ort, an dem all seine Probleme begonnen haben.
Sie haben ja bereits erwähnt, dass dieser Film etwas anders für Sie war, weil Ihr Protagonist, anders als bei Amy Winehouse oder Ayrton Senna, noch am Leben ist. Wie hat das Ihre Arbeitsweise denn beeinflusst?
Ich denke, der Hauptunterschied besteht darin, dass wir nach Dubai gefahren sind, ihn dort getroffen und mit ihm gesprochen haben. Das war neu. Der eigentliche Prozess war ähnlich mit viel Archivarbeit in London. Aber die Geschichte war viel umfangreicher. Wir haben in London gearbeitet, Diego Maradona war in Dubai. Ein Großteil der Geschichte hatte sich in Neapel in Italien abgespielt und die meisten anderen Beteiligten lebten in Buenos Aires. Das war schon eine epische Dimension für so einen Dokumentarfilm. Außerdem wurde das meiste auf Spanisch und Italienisch gefilmt und ich spreche keine der beiden Sprachen. Das waren die eigentlichen Herausforderungen.
In that way it was complicated. Most of it's in Spanish and Italian. I don't speak either language. So those were the challenges really.
Wie schwer ist es überhaupt, sich eine Art Vertrauen zu Maradona zu erarbeiten? Das Verhältnis zwischen ihm und den Medien, das ist ja etwas gestört.
Yeah, it's a good question. I don't know if I ever have got his trust.
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich sein Vertrauen gewonnen habe. Er mochte meinen Film Senna sehr. Das hat geholfen. Und dass Amy den Oscar gewonnen hat, während wir über diesen Film hier verhandelt haben, hat ebenfalls geholfen. So konnte er auf seiner Facebook-Seite ein Bild von mir mit dem Oscar posten und darunter schreiben, in seinem nächsten Film geht es um mich. Das war alles gut für uns. Dann war es meine Aufgabe, eine Beziehung zu ihm aufzubauen und mit anderen Menschen zu sprechen.
Ist er überhaupt der richtige und glaubwürdigste Zeuge, um über sein eigenes Leben Auskunft zu geben?
Im Film gibt es Diego und es gibt Maradona. Das sind zwei verschiedene Personen. Manchmal hat es sich für mich fast so angefühlt, als würde ich einen Film machen, der 1984 spielt, als Diego in Neapel ankam, aber der Mensch, den ich treffe, ist Maradona, der 2017 in Dubai lebt. Obwohl er also am Leben war und ich mit ihm sprechen konnte, war es manchmal schon so, dass die Art und Weise, in der er über die Geschichte redet oder sich erinnert, nicht unbedingt relevant für sie ist, auch im Zusammenhang mit dem Archivmaterial und dem, was alle anderen erzählen. Das war eine interessante Herausforderung. So ist das, wenn die Protagonisten noch leben. Sie haben ihre eigene Version der Wahrheit und ich konstruiere meine Version. Und das ist nicht unbedingt die gleiche. Aber das ist wohl die Aufgabe des Filmemachers.
Das Eindrücklichste an Ihrem Dokumentarfilm ist vielleicht nicht so sehr der Blick auf die Höhen und Tiefen von Maradonas Karriere, sondern der Fokus auf Neapel als Stadt, aber auch als Verein. Wie wichtig war es Ihnen, Neapel zu einem weiteren Protagonisten Ihres Films zu machen?
Das ist schon eine wichtige Sache. In all meinen Filmen haben mich immer die Persönlichkeiten meiner Protagonisten interessiert. Aber ich interessiere mich auch sehr für die Orte, an denen die Geschichten spielen und den gesellschaftlichen Kontext der Geschichte. Neapel galt immer als arme Region Italiens. Man hat auf die Stadt herabgeschaut. Und es gab die Vorstellung, dass Maradona, weil er auch arm war und aus einer ärmlichen Gegend kam, in einer armen Stadt landet, die ihn braucht. Und gemeinsam werden sie stark und schaffen es, den Norden zu schlagen. Das ist ein großer Teil der Geschichte. Der Ort ist mir sehr wichtig. Bei Senna war es Brasilien, bei Amy Nord-London und Camden. In diesem Fall geht es um Diego Maradona, aber auch darum, wie er auf den Protagonisten Neapel trifft.
Interessant ist ja auch, dass man das Gefühl hat, dass Neapel Maradona immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Die Neapolitaner sehen dieses Verhältnis als Blutsbande an und man bekommt schnell das Gefühl, Neapel lässt Maradona einfach nicht gehen.
Ja, das ist sehr interessant. Maradona braucht Liebe. Er will gebraucht werden und er schafft es, dass man ihn braucht, dass er sich wichtig fühlt und dass man ihn liebt. Die Leute wollen ihn anfassen, festhalten, sie machen ihn zu einem Gott. Und das macht ihn krank und wird zu einem Problem. Am Ende gibt es diese Wendung in der Geschichte, fast wie in der griechischen Tragödie, wo jeder, der ganz nach oben kommt, wieder fällt. Es ist wie ein Film. Er sagt das in der Dokumentation selber über sich. Sein Leben ist wie ein Film. Er ist tatsächlich eine Art Filmfigur.
Das hat auch schon etwas von einer Geiselnahme, gerade wenn wir an den Einfluss der Mafia im Süden denken. Glauben Sie, Maradona hat das Ganze unterschätzt?
Ich weiß nicht, ob er es unterschätzt hat. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er wusste, wo er hinging. Es konnte aber auch niemand wissen, wie erfolgreich er sein würde. Zuvor hatte noch kein süditalienisches Team den Meistertitel gewonnen. Diego Maradona hat das mit Neapel zweimal geschafft und nach ihm hat das nie wieder geklappt. In Italien gewinnt immer der Norden, gesellschaftlich, politisch und sportlich. Wenn jemand aus dem Süden gut ist, kaufen sie ihn und übernehmen ihn. Er hat also Dinge vollbracht, die niemand für möglich gehalten hätte. Er befand sich da in seiner absoluten Hochphase. Er verbesserte das Team, er brachte auch die argentinische Nationalmannschaft nach vorn. Als jemand, der vor allem dafür bekannt war, dass er so einen starken Charakter und so ein großes Ego hatte, war Maradona auch ein sehr guter Teamspieler. Er brachte alle dazu, sich zu verbessern und an sich zu glauben. Er war fast wie eine Art Gewerkschaftsführer, manchmal beinahe wie ein Politiker. Und darum glaube ich, dass er wirklich brillant ist.
Ihr Film basiert ja wieder allein auf gefundenen Archivaufnahmen. Wie haben Sie das Material für Maradona gesammelt und wie schwer war es überhaupt, Material über Fußballspiele zu finden? Etwas, von dem auf den ersten Blick ja kein Mangel herrscht.
Wir machen ja schon einige Zeit Filme auf diese Art und Weise. Wir haben das auch bei Senna und Amy so gemacht. Der Prozess ist also schon ziemlich eingespielt, aber man braucht immer noch wirklich gute Leute. Archivproduzenten, deren Job es ist, zu den Archiven zu gehen und das Material zu finden, das ich und der Editor sich dann ansehen können, um zu entscheiden, was in den Film kommt. Eine Menge Material kam von zwei argentinischen Kameraleuten, die Maradona gefilmt hatten, also privates Material. Einiges kam von den Fans, einiges kommt von Fernsehsendern. Viel Material ist auch einfach weggeworfen worden. Viele Fernsehsender machen sich nicht die Mühe, das ganze Filmmaterial aus den 80er Jahren zu digitalisieren und schmeißen die Tapes einfach weg. In Buenos Aires haben wir Menschen getroffen, die aus Müllcontainern der Film- und Fernsehfirmen Material geholt hatten und zu Sammlern geworden waren. Ein Teil des Materials stammt auch von der FIFA, von den Weltmeisterschaften. Es ist also eine interessante Herausforderung, all diese Quellen zusammenzubringen und es so aussehen zu lassen, als ob alles Teil eines Filmes ist. Am Ende des Films sitzt Diego Maradona bei einer Weihnachtsfeier, alleine und still, und man sieht in seinem Gesicht, wie er nachdenkt. Dieses Tape hatte wirklich noch keiner gesehen. Das war eine VHS-Kassette von jemandem in der Nähe von Neapel und wir mussten erstmal einen VHS-Rekorder suchen. Eine meiner Rechercheurinnen hat das Tape gesehen und gesagt, das ist großartig, das muss in den Film. Und sie hatte recht. Und
dann mein kind of researcher who found it said this is amazing, this is going to be in the film, and she was right.
Dieser Arbeitsprozess, sich völlig auf Fremdmaterial, also Found Footage, zu verlassen, empfinden Sie das als Geschichtenerzähler und Regisseur eigentlich als begrenzend oder befreiend?
Ich mag diese Art zu arbeiten. Sie ist sehr organisch. Ich suche das Material, führe Interviews und schneide das zusammen. Es dauert in der Tat lange, aber am Ende zahlt es sich noch mehr aus. Und es fühlt sich ehrlicher an, am Ende die Antworten zu zeigen, die man im Verlauf gefunden hat. Es braucht dafür allerdings eine gewisse Gelassenheit und den Glauben, dass es irgendwo all dieses Material gibt. Meistens interviewt man ja für Dokumentarfilme Leute, die einem erzählen, was passiert ist. Aber ich möchte den Zuschauern nicht alles erzählen. Ich möchte es ihnen zeigen. Als wir das Material bekommen haben, wussten wir häufig nicht, von wann es ist, weil es nicht mit einem Datum versehen war. Ich habe also viel Zeit damit verbracht, mir Maradonas Augen anzusehen, seine Haare, die Form seines Gesichts und sein Körpergewicht, um auf diese Weise herauszufinden, ob das jetzt 1984 war oder schon 1991. Und ich habe festgestellt, am besten erkennt man es an seinen Augen. Je berühmter er wird, desto mehr verschwindet das Leuchten aus seinen Augen. Er fängt an zu lügen und zu betrügen. Alles beginnt schief zu laufen und er wird süchtig. Es gibt diesen Aufstieg und Fall, man sieht es seinem Körper an. In diesem Sinne ist das ähnlich wie bei Amy Winehouse in meinem vorherigen Film. Sie hat es auch nicht wirklich versteckt. Vielleicht hat sie eine Perücke getragen und eine Maske aufgesetzt, aber man konnte an ihren Augen erkennen, dass sie unglücklich war, dass sie nicht da sein wollte, wo sie war.
She may wear a wig and a mask, but actually you could look in her eyes and realize what she's unhappy. She doesn't want to be there.
Ein sehr, sehr interessanter Dokumentarfilm Diego Maradona von Asif Kapadia, der am Donnerstag bei uns ins Kino kommt. Patrick Wilinski hat mit Kapadia gesprochen. Es war durchaus eine Art Paukenschlag, als die Berlinale Jury um Präsidentin Juliette Binoche im Februar den französisch-israelischen Film Synonym mit dem Hauptpreis auszeichnete, mit dem Goldenen Bären. Regie geführt hat Nadav Lapid. Der 44-jährige Israeli hat viel Zeit in Frankreich verbracht und er hat sich in all seinen Spielfilmen, Reisendes, an Israel abgearbeitet. Jörg Taschmann kennt die Filme von Nadav Lapid. Jörg, beginnen wir mit dem aktuellen Film mit Synonym, der am Donnerstag nun bei uns ja auch ins Kino kommt. Im Zentrum steht der junge Israeli Yoav, der buchstäblich nackt in Paris auftaucht und um jeden Preis Franzose werden will. Was für einen Ton setzt dieser Anfang des Filmes?
Na, es beginnt schon relativ absurd. Ein junger Mann taucht in einer sehr leeren, sehr herrschaftlichen Wohnung auf, in einem sehr reichen Pariser Bezirk, entkleidet sich, rennt nackt durch eine leere Wohnung, lässt irgendwie Wasser in die Badewanne ein und in der Zwischenzeit werden ihm die wenigen Sachen, die er hatte, geklaut. Dann rennt er wieder nackt durch dieses Treppenhaus, klopft, verzweifelt an irgendwelche Türen, geht in die Badewanne und bleibt da unterkühlt und fast leblos liegen. Und dann findet ihn ein junges Pärchen, Emil, ein industriellen Sohn, der gern Schriftsteller werden möchte, und seine Freundin Caroline, und diese drei freunden sich dann an und peppen diesen jungen Mann erstmal wieder auf, weil der eben total unterkühlt war. Und der redet aber erstaunlicherweise nur Französisch mit ihnen, weigert sich Hebräisch zu reden, obwohl er Israeli ist. Und Regisseur Nadav Lapid legt sofort falsche Fährten, weil man denkt erstmal an eine Ménage à trois, zwei Männer, eine Frau. Jeder fühlt sich irgendwie zu dem anderen hingezogen. Es hat mich zuerst vom Setting her ein bisschen an Die Träumer von Bertolucci erinnert. Und dann geht es aber dem Regisseur eigentlich um etwas ganz anderes, nämlich nach der ganz großen Frage nach der Identität.
Genau, und im Film erzählt Joachim viel über sich, über seine Armeezeit, er erzählt, wie stolz er war, Soldat zu sein. Manchmal benutzt er auch Parabeln wie die griechische Mythologie, wenn er von seinem Kindheitshelden Hektor erzählt und dessen wenig heldenhaften Kampf mit Achilles. Wie ging es dir? Dann wirkt der Film manchmal auch so ein bisschen sprunghaft, vielleicht auch manchmal zu allegorisch.
Ich glaube, das ist wirklich ein Film, der polarisiert. Es wird die Leute geben, die damit was anfangen können, die sich darauf einlassen, auf diesen Tonfall, auch auf diese ja manchmal fast abgehackte Erzählung. Wir merken auch, dass nicht alle Handlungsstränge erstmal stringent erscheinen. So will Joachim eigentlich von Israel nichts mehr wissen, weigert sich Hebräisch zu reden, heuert aber bei der israelischen Botschaft als Sicherheitsmann an und befreundet sich auch mit Juden und Israelis, die in Paris leben und die sehr offensiv und provokativ ihre Männlichkeit und auch ihr Judentum zur Schau stellen. Man kann sich also auf diese Hauptfigur einlassen, man kann aber auch diesem filmischen Konstrukt gegenüber wahrscheinlich völlig unbeeindruckt bleiben. Mir persönlich, obwohl er sehr sperrig ist, mir hat das schon irgendwie zugesagt, weil ich schon neugierig war, wie diese Geschichte weitergeht. Und ich finde, dieser Tonfall, der hat etwas im heutigen Kino, was man so eigentlich kaum noch sieht.
Fragen der Identität, die er auf diese Art und Weise behandelt. Das ist durchaus ein Thema, das Nadav Lapid auch in seinen anderen Filmen beschäftigt, oder?
Auf jeden Fall. Er selber, es hat etwas Autobiografisches, diese Geschichte. Diese Figur Joachim ist eine Art alter Ego, wie als junger Mann nach Paris gekommen ist und erstmal auch eine Weile von Israel nichts mehr wissen wollte. Aber obwohl er in Paris gelebt hat, hat er dann wieder praktisch nur in Israel Filme gedreht. Dies ist sein erster Film, der in Frankreich spielt und der eben auch hauptsächlich auf Französisch spielt. In seinem ersten Spielfilm The Policeman ging es um eine Sondereinheit der Polizei, die sehr staatstreu agiert. Und dem gegenüber stehen sehr junge Leute, sehr links, die mit Waffengewalt drei Milliardäre entführen in Israel und die von dem perversen Unterschied in Anführungszeichen zwischen Arm und Reich schreiben und so ein Manifest machen. In diesem Manifest steht, die Armen müssen sich bereichern, die Reichen werden sterben und das alles endet dann eben auch sehr tragisch und mit sehr viel Gewalt. Und das ist ein Film, der die Zerrissenheit Israels buchstäblich fast demonstrativ zur Schau gestellt hat. In keinem westlichen Land ist nämlich die Schere zwischen Arm und Reich so groß wie in Israel. Israel selbst versteht sich als ein westliches Land, das muss man vielleicht dazu sagen. Und es gibt eben junge Genossen und das sind eben diese jungen Radikalen. Und was jetzt den neuen Film wieder angeht, hat sich Nadav Lapid auf der Berlinale Pressekonferenz auch wieder mit Israel auseinandergesetzt und mit der Hassliebe, die ihn zu diesem Land verbindet. Ich bin Israeli und rede über die Erfahrung mit Israel. Ich glaube, Israel ist ein Land, das von dir als Einzelnen absolute Liebe verlangt. Eine bedingungslose Liebe ohne Zweifel, mit völliger Loyalität und Treue. Das sieht man an den Israelis im Film. Sie schwören sogar auf Israel. Vielleicht ist es deshalb so schwer, sich von dieser Identität zu lösen. Und vielleicht kann man sich nur durch eine Überbetonung von Gewalt und Wut abgrenzen.
Soweit also Nadav Lapid. Jörg, was genau verbindet denn The Policeman mit Synonym und wie passt dann der zweite Spielfilm The Kindergarten Teacher in das Werk von Nadav Lapid?
Also bei dem ersten und dritten Film merkt man ganz stark, dass das sind Männerfilme. Es geht viel um männliche Virilität, die Frage, wie stark man ist, ob man ein Feigling ist. Da spielt diese Geschichte mit Hektor und Achilles, die in dem Synonym erzählt wird, eine ganz starke Rolle, weil für den jungen Joachim war Hektor der große Held, aber der ist ja vor Achilles geflüchtet, also war er ja ein Feigling. Nach diesem israelischen Männlichkeitsverständnis. Und Nadav Lapid filmt seine männlichen Hauptfiguren oft auch sehr nackt. Er hinterfragt aber ihre Männlichkeit durchaus. Hier ein Synonym gibt es zwischen Joachim und Emile, diesem jungen Franzosen, Indizien auf so eine homoerotische Anziehung. Es könnte aber auch nur so eine sehr physische Jungsfreundschaft sein. Also das lässt er offen. Und man sieht das auch in The Policeman. Das ist immer wieder eine Gruppe von Männern, die begegnen uns in der ersten Einstellung des Films auf Fahrrädern, wie sie sozusagen einen Gruppenausflug machen. Die hängen immer miteinander ab. Ihre Frauen, die gibt es zwar, aber die spielen keine so große Rolle. Ganz anders ist allerdings sein zweiter Spielfilm gewesen, The Kindergarten Teacher. Da geht es um eine Frau, um die 50, die hat einen Mann, die hat zwei erwachsene Kinder und die verknallt sich richtig in einen 5-jährigen kleinen Jungen, ist total begeistert von diesem Jungen, weil der so schöne Gedichte einfach so raushaut. Sie übertreibt es dann wahnsinnig und ist der Meinung, der Junge wird nicht gefördert und wird richtig fanatisch. Das geht so weit, dass sie den Jungen sogar entführt. Das ist ein Film, bei dem einem immer unbehaglicher wird, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat. Und das ganz Interessante an diesem Film ist, da hat es ein amerikanisches Remake gegeben vor 2 Jahren. Immerhin hat Maggie Gyllenhaal die Hauptrolle gespielt, dieser Lehrerin in der amerikanischen Version. Leider sind eben beide Filme in Deutschland jedoch nie gelaufen. Aber dieser zweite Film unterscheidet sich dann sehr von diesen beiden Männerfilmen, würde ich sagen.
Also sind nie in Deutschland gelaufen, anders jetzt als Synonym. Das ist der aktuelle Film von Nadav Lapid. Der hat im Februar den Goldenen Bären bei der Berlinale gewonnen und kommt am Donnerstag ins Kino.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bern schaut wieder auf 3 Kinostarts der Woche und er beginnt mit einem Film über einen rechten amerikanischen Radiomoderator.
Hallo Freunde und Patrioten, ihr hört Fired Up und ich bin Lionel McComb.
Lionel, gespielt von Steve Coogan, ist der Star dieses konservativen Radiosenders, verehrt von den Fans und gehasst von den Linken.
Ich bin ja eher pragmatisch. Ich sage nicht, bauen wir eine Mauer. Nein, ich denke, ein Graben wäre effektiver mit einer Mauer dahinter.
Wenn er in New York unterwegs ist, trifft er überall auf Gegner, wie hier im Freilichtkino.
Hey Arschloch, Mann, wie schläfst du nachts?
Auf einer Matratze voller Scheine und den zerbrochenen Träumen von Hillary Clinton.
Der scharfzüngige Held der amerikanischen Komödie Hot Air genießt die Wut der Gegner. Zynismus ist Lionels Lebensprinzip, bis eine junge Afroamerikanerin auftaucht.
Ich bin deine Nichte.
Nichte? Ich dachte, du würdest Tochter sagen.
Tess ist die Tochter seiner alkoholkranken Schwester. Lionel sieht sich gezwungen, das intelligente Mädchen aufzunehmen. Ärger folgt prompt. Komödienspezialist Frank Coraci liegt mit Hot Air thematisch am Puls der Zeit und hat mit dem britischen Komiker Steve Coogan, der zuletzt im Kino als Stan Laurel brillierte und Lionel mit herablassender Ironie spielt, die ideale Besetzung. Aber was als Polit-Satire beginnt, entwickelt sich trotz einiger guter Pointen zur gefühligen Läuterungsgeschichte, an der vor allem enttäuscht, dass es beim Streit zwischen Onkel und Nichte gar nicht um Politik geht. Stattdessen lernt Lionel von Tess, nicht mehr so gemein zu sein, eine verblüffende Parallele zur jüngsten US-Filmsatire Late Night über eine zynische TV-Moderatorin. Beide Komödien bleiben trotz ihres hochaktuellen Themas politisch harmlos. Hollywood will sich wohl nicht in die aufgeheizten Debatten einmischen und setzt statt bissiger Satire auf erbauliche Moral.
Ich hoffe, dir geht es besser in der Ewigkeit. Amen.
Die Männer sind zu einer Trauerfeier für ihren verstorbenen Mitbewohner versammelt. Der Tod erscheint in diesem katholischen Männerwohnheim in München als alltäglicher Begleiter. Hier hat Till Köster für seinen Dokumentarfilm »Super Friede, Liebe, Love« über 2 Jahre die Geschichten früherer Obdachloser aufgezeichnet, die in diesem Heim eine Wohnstätte gefunden haben.
Und eines Tages stand mein Vater vor auf einer hohen Brücke in Nordfrankreich, wo ich geboren bin, und wollte mit uns 3 Kindern runterspringen.
Zufällig kam ein Arbeitskollege vorbei, der die Kinder rettete.
Und er sagte, du kannst runterspringen, Hans, aber die Kinder nehme ich mit.
Bei anderen lief das Leben später, etwa nach einer Trennung aus der Bahn. Den Männern ist trotz aller Probleme, sie haben eigene Zimmer, müssen sich aber selbst versorgen, anzumerken, wie sie sich um einen normalen Alltag bemühen. Der Film zeigt sie in einer gefassten Stimmung zwischen Resignation und Freude an kleinen Alltagsdingen wie einem selbst zubereiteten Braten. Sogar eine Reise nach Rom zur Papstaudienz unternehmen sie. Tatsächlich hat dieses Heim etwas Klösterliches, so wie die Männer demütig den Luxus eines Dachs über dem Kopf schätzen. Diese Parallelwelt zeigt Köster unkommentiert und gibt damit Menschen eine Stimme, die durch die zunehmende Verdrängung von Obdachlosen aus den Innenstädten immer mehr zu Schattenexistenzen werden.
Du musst uns das jetzt wirklich sagen. Hattest du etwa schon Geschlechtsverkehr?
Die 17-jährige Ursula würde am liebsten im Erdboden versinken. Ihre Mutter hat in ihrem Zimmer ein Magazin mit Fotos unbekleideter Männer gefunden. In der westdeutschen Provinz des Jahres 1983 ist das besorgniserregend. Dabei ist das korpulente Mädchen weit entfernt vom ersten Sex, bis dieser coole junge Lehrer an der Schule auftaucht.
Siegfried Grimm, Physik und Bio, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen.
Der attraktive Grimm ist auch noch Friedensaktivist, Ursula ist hin und weg. Petra Lüschow versucht sich in ihrem Spielfilmdebüt Petting statt Pershing an einem Gesellschaftsporträt der Bundesrepublik in den 80er Jahren. Der Filmtitel ist Programm, von Aktenzeichen XY bis zur Landkommune mit Workshops zur vaginalen Selbstuntersuchung ist alles dabei. Worum es dabei aber eigentlich gehen soll, bleibt rätselhaft. Als Zeitporträt taugt diese Aneinanderreihung uralter 80er-Jahre-Klischees nicht und für eine Coming-of-Age-Geschichte verläuft Ursulas sexuelles Erwachen zu schräg. Ihre große Liebe, der Polit-Softie Grimm, legt nicht nur das halbe Dorf, sondern auch noch Ursulas Mutter flach. Weil der Film seine Figuren nicht ernst nimmt und sie vom Weltkriegsopa bis zur Dorftussi auf Karikaturen reduziert, sucht man treffenden Witz vergeblich. Es ist wieder eine deutsche Komödie, die aussieht wie für den Trailer inszeniert. Hübsche, kuriose Provinzbilder zum Anschauen, aber als Film inhaltlich ohne jede Tiefe.
Petting statt Pershing, Superfriede, Friede, Liebe, Love und Hot Air, das sind die Filme, die Christian Berndt vorgestellt hat und sie laufen wie immer am kommenden Donnerstag an. Der Jahrestag des Mauerfalls wirft seine Schatten voraus. Ein neuer Spielfilm beleuchtet ein weithin unbekanntes Kapitel deutsch-sowjetischer Geschichte, nämlich die Frage, was in sowjetischen Straflagern mit deutschen Kommunisten geschah. Alexandra Maria Lara spielt die überzeugte Kommunistin Antonia Berger, die während der Stalinzeit unschuldig im Gulag landete und Anfang der 50er Jahre zurück in die DDR kam. Dort mussten sie und zwei andere Heimkehrer unterschreiben, dass sie nicht über ihr Schicksal sprechen.
Was hinter euch liegt, hat nichts mit Kommunismus zu tun. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir gehen auf einen Weg, den keiner kennt. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir über alles reden. Aber nicht jetzt.
Und der Zukunft zugewandt, so heißt der Spielfilm von Bernd Böhlig. Bernd Böhlig hat das Drehbuch zum Film geschrieben und auch Regie geführt. Er hat mir im Gespräch erzählt, wie er auf die Idee zum Film kam.
Ende der 80er Jahre habe ich die Schauspielerin Svetlana Schönfeld bei Dreharbeiten kennengelernt und dann von ihr erfahren, dass sie in einem sowjetischen Straflager geboren wurde, 1951. Und das hat mich zu diesem Zeitpunkt, Ende 80er Jahre in der DDR, das hat mich fassungslos gemacht. Und dann habe ich angefangen darüber oder versucht darüber zu recherchieren, was nicht möglich war, weil das Thema in der DDR ein absolutes Tabu war. Also es gab weder Literatur darüber noch andere Informationen. So, und zwei Jahre später fiel die Mauer und dann standen einem diese Bücher zur Verfügung, also die einfach was über diese Zeit berichteten. Und dann habe ich gelesen, was ich erreichen konnte, habe mich mit Zeitzeugen getroffen. Mich hat das Thema einfach nicht mehr losgelassen. Mich hat das Thema deshalb nicht losgelassen, weil es sehr viel zu tun hatte für mich mit dem Ende der DDR. Also ich war jetzt kein gläubiger DDR-Bürger, ich habe jetzt auch keine Träne vergossen, als das Land in sich zusammenfiel, aber mich hat es schon beschäftigt, warum eine solche gesellschaftliche Vision so jämmerlich scheitert. Und das hatte dann für mich immer mehr damit zu tun mit der Geschichte, mit der Herkunft der DDR.
Antonia Berger ist dann ihre Figur im Film. Sie ist sehr bewusst in die Sowjetunion gegangen, mit der Kolonne links. Mhm. Wofür stand sie damals? Was wollte sie, als sie in die Sowjetunion gegangen ist?
Das hört sich heute wahrscheinlich merkwürdig an, aber in den 20er, 30er Jahren sind sehr viele Westeuropäer in die Sowjetunion gegangen, weil sie fanden das wirklich eine Alternative zum Kapitalismus. Sie fanden, dass dort in der Sowjetunion bei aller Armut eine Vision verwirklicht wird, für die es sich lohnt einzustehen, und sie wollten das Land einfach unterstützen. Also das sind Leute aus Frankreich, Spanien und eben auch Deutschland sind nach Moskau gegangen. Also Moskau war ein Ziel und so auch eben auch unsere Hauptfigur.
Angeblich soll sie dann spioniert haben. Was ist passiert, dass dann die Menschen, die eigentlich ja den Kommunismus mit aufbauen wollten, dass die dann im Gulag gelandet sind?
Die haben alle nicht geahnt, dass sie in eine Gesellschaft kommen, die voller Misstrauen ist. Und zu diesem Zeitpunkt wusste keiner von ihnen, was es heißt, also im realen Stalinismus zu leben. Also alle Kampfgefährten von Lenins waren inzwischen erschossen, also sind ja alles ganz, ganz fürchterliche Dinge. Und die Leute kamen in eine Gesellschaft, die voller Hysterie war, voller Misstrauen untereinander, Denunziation, und konnten damit erstmal schwer umgehen, nahmen das erstmal als notwendiges Übel auf dem Weg in eine bessere Zukunft, bis sie merkten, das ist sowjetischer Alltag.
Das Kuriose ist ja, also was aus heutiger Sicht ein bisschen schwer nachvollziehbar scheint, ist, dass sie ja dann überführt wurde in dann die DDR. 1951 kommt sie dann dahin und sie muss eine Klausel unterschreiben, dass sie nicht über das redet, was sie erlebt hat. Und sie tut es und sie glaubt immer noch an den Aufbau des Sozialismus. Warum ist sie nicht gebrochen sozusagen?
Also das ist sicherlich die schwierigste Frage überhaupt, die da im Raume steht. Ich will darüber moralisch nicht richten. Es sind Leute aus dem Gulag gekommen, die sind sofort in den Westen gegangen, weil sie einem Sozialismus sowjetischer Prägung überhaupt gar keine Zukunft darin gesehen haben. Der übergroße Teil aber ist eben wirklich, ob jetzt in die DDR oder nach Polen oder was weiß ich, aber in die vermeintlich sozialistischen Länder gegangen, weil sie der Meinung waren, alles andere wäre Verrat an der Sache. Also sie wollten natürlich auch, dass ihr Opfer, das, was sie gebracht haben, also diese vielen Jahre in Gefangenschaft, das musste alles irgendwie doch mal einen Sinn gehabt haben. Vor der Frage standen sie ja.
Na, und das ist ja auch so ein bisschen verlockend. Sie kommt aus dieser schlimmen Situation, aus der Hölle, aus dem Gulag in die DDR, in eine relativ komfortable Situation, weil sie eine Arbeit bekommt, sie bekommt eine schöne Wohnung und sie denkt, das ist jetzt auch eine Chance. Im Film zeigen sie keine Zerstörung. Man hätte ja 1951, gibt es ja auch viele Filme, die noch das zerbombte Berlin oder so zeigen. Sie haben in Eisenhüttenstadt gedreht. Warum war es Ihnen wichtig, gerade nicht die zerbombte DDR zu zeigen?
Weil Eisenhüttenstadt die Vision darstellt. So stellt sich die DDR-Führung die DDR insgesamt vor. Also da wird eine Stadt gebaut, quasi wie eine Musterstadt, soll es ja auch sein, so wird es auch bezeichnet. Und die DDR-Elite sagt, wenn wir jetzt alle zusammenstehen und alle ganz fleißig sind, dann wird mal unser Land so aussehen. Und die Stadt funktioniert. Sie hat schöne, helle Wohnungen, sie hat eine funktionierende Infrastruktur, es gibt ein großes Krankenhaus, es gibt ein Theater. Das ganze gesellschaftliche Gebilde funktioniert ja. Das mag heute naiv erscheinen, aber in der Zeit überzeugt das viele Menschen. Also auch mit dem Hintergrund dieses schrecklichen Zweiten Weltkrieges, ne? Also dieses zerstörten Europa und diesen ganzen Leid und Schmerz und, so, dass Leute sagen, es muss jetzt was anderes geschehen. Und die Frage ist, ob dieser Verdrängungsprozess, ob man ihn dann mal auch mal beendet und ob man den Mut und die Kraft findet, schmerzhafte Dinge aus der Vergangenheit dann doch zu veröffentlichen und das jetzt nicht immer nur ein Trost ist. Also das ist ja, passiert ja den Leuten, die wir erzählen, dass gesagt wird, wir werden irgendwann drüber sprechen, aber nicht jetzt. Also weil jetzt offene Grenze und die Leute gehen von Ost nach West. Und wenn wir jetzt noch erzählen, wo ihr deutsche Kommunistin herkommt und was ihr erlebt habt, also wer soll uns denn dann jetzt hier noch glauben, dass wir wirklich eine Alternative sind? Ne? Also das ist eine Begründung, auch die leuchtet einem ein in dieser Zeit. Aber sie löst natürlich kein Problem. Und dieses Vertrösten, wir werden irgendwann mal, werden wir darüber sprechen. Dieser Vorsatz, der wird so lange vor sich hergeschoben, bis es das Land nicht mehr gibt.
Wie verhält sich eigentlich Antonia Berger dazu? Weil auf der einen Seite scheint sie diese Verdrängung ja auch einigermaßen ein bisschen zu erleichtern. Gleichzeitig funktioniert es ja nicht so gut mit dieser Sprachlosigkeit, mit der sie ja auch konfrontiert ist.
Naja, die Frauen, die in dieser, oder alle, nicht nur die Frauen, Frauen und Männer natürlich, die in dieser Situation gelebt haben, waren ständig in einem Konflikt und haben diesen Konflikt in sich getragen, auf welche Weise auch immer. Ich habe, wie gesagt, eine ganze Reihe von Biografien dann genauer kennengelernt. Es gab beispielsweise eine Frau in Dresden, die dort in der Gaststätte gearbeitet hat, die keinen Menschen um sich herum hatte. Also die hat sich zu Tode getrunken, weil es keinerlei Ventil gab, damit umzugehen. Ich habe versucht, aus diesen vielen Biografien, die ich gelesen, gehört, recherchiert habe, drei Biografien zu formen für den Film. Also ich wollte unbedingt jemand haben aus dem intellektuellen Milieu da drin, ich wollte jemand haben aus dem sehr einfachen Arbeitermilieu und ich wollte jemanden haben aus dem künstlerischen Milieu, das ist Antonia Berger. Also die Frauen setzen sich aus ganz vielen anderen Biografien zusammen und die Tatsache, dass eben es dann ganz unterschiedliche Formen gab des Umgangs miteinander. Es hat Leute gegeben, die sind in die höchsten Staatsämter gekommen in der DDR mit einer solchen Biografie. Haben sich alle haben sich ganz strikt an dieses Schweigegelübde gehalten. Aber dieses Phänomen, also dass man Unangenehmes, Schmerzhaftes am besten aus der Welt schafft, indem man es eben verdrängt, also das ist etwas, das wird es auch immer geben. Und die einen können damit gut leben, jedenfalls nach außen, und die anderen zerbrechen an sowas.
Nun kommt der Film ja im Jahr des Mauerfalls, also 30 Jahre Mauerfall, ins Kino und beleuchtet ja eine Zeit, in der es eben nicht um das Ende der DDR ging, sondern eher um den Anfang. Wenn wir jetzt über die 30 Jahre Mauerfall reden, welche Facette kann dieser Film beleuchten?
Ich finde es erstmal grundsätzlich wichtig, dass man sich gegenseitig, Ost wie West, Nord wie Süd, dass man sich gegenseitig erzählt, wo man herkommt. Mich interessieren Biografien, mich interessieren Herkünfte, weil ich finde, nur so versteht man Dinge in der Gegenwart, wenn man weiß, wo Menschen aus welchem kulturellen, politischen Umfeld sie kommen, was sie für einen Weg zurückgelegt haben. Und warum die DDR oder eben diese gesellschaftliche Vision so wirklich jämmerlich krachen gegangen ist, wenn man sich dafür interessiert, dann finde ich, gehört dieses Thema unbedingt dazu. Also es hat in der DDR natürlich in diesen 40 Jahren der Existenz, es hat einen Haufen Dummheiten gegeben, es hat wirtschaftliche Fehlentscheidungen und sicherlich ist natürlich die DDR wesentlich daran auch zugrunde gegangen. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, bin ich eben umso mehr davon überzeugt, dass dieser Zusammenbruch ganz viel damit zu tun hat, mit diesem Geburtsfehler und mit diesem Kodex, dass der Staat sagt, wir entscheiden, was öffentlich diskutiert wird und was nicht. Und wenn das einmal Staatsdoktrin ist und sich alle damit arrangieren, dann erstickt eine Gesellschaft. Also dann ist klar, dass sowas ist zum Scheitern verurteilt.
Und der Zukunft zugewandt, so heißt der Spielfilm von Bernd Böhlich mit Alexandra Maria Lara und Robert Stadlober. Und am Donnerstag kommt er ins Kino.
Top 5.
Richard Gere hat heute Geburtstag. Er wird 70 Jahre alt, wenn das kein Anlass ist, den Schauspieler zu ehren. Hartwig Tegler tut es.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Das mit dem ewig im Rampenlicht stehen.
The movie star tax.
Es ist, meint Richard Gere, die Filmstar-Steuer.
And you just assume you have to pay the tax.
Du musst einfach akzeptieren, diese Steuer zu zahlen, aber niemand mag das Rampenlicht wirklich.
I don't think anyone ever really likes that. It's a lot. It's a lot of stuff.
Lust auf einen Film?
Die Richard Gere-Filme über sein Gesicht erzählen, das die Geschichte umrahmt und ohne das kein Film wäre.
Platz 5. In der Glut des Südens von Terrence Malick, 1978.
Richard Gere als Stahlarbeiter Bill, der mit seiner Freundin 1916 auf eine texanische Farm flieht, nachdem er in Chicago seinen Vorarbeiter getötet hat. Auch der reiche Weizenfarmer Sam Shepard wird am Ende von Bill umgebracht und Bill bei der erneuten Flucht erschossen. 29 Jahre alt ist Richard Gere 1978. Sein Gesicht wie ungeschliffen, ohne Kanten, ein wenig rund gar. Jung wirkt es, aber immer mit diesem Ausdruck von Staunen über das Melancholische, das Melodramatische, das in diesem visuell betörenden Film geschieht. Auch ein Staunen darüber, dass Bill kein bisschen Herr des Geschehens ist, eigentlich eher wie ein Blatt wirkt, das treibt, das der Strömung eines Flusses folgen muss.
Platz 4.
Das ist kein gewöhnlicher Hund, Parker, nein. Das ist ein Akita oder Akita, wie ihr das aussprecht.
Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Von Lasse Hallström, 2009.
Uni-Professor kommt auf den Hund am Bahnhof, auf dem Weg nach Hause.
Willst du ihn? Ich? Nein, er hat seine Wahl doch längst getroffen. Ob du ihn gefunden hast oder vielmehr eher dich, wer weiß das schon so genau.
Dass Hachiko, der treue Hund, zu Tränen rührt, wenn er auch nach dem Tod von Parker weiterhin immer um 17 Uhr am Bahnhof wartet, ist wahrlich keine Überraschung. Die Kitschgefahr umschifft Richard Gere, indem er Parker, den Prof, in einer wunderbaren Spanne von erwachsenem Mann und vor Freude fast vergehendem kleinen Jungen spielt, wenn er seinen vierbeinigen Gefährten da am Bahnhof auf ihn wartend sieht. Alles ist mit allem verbunden. Vor dem kann man sich auch in einer solchen Hunde-Mensch-Geschichte verbeugen. Gelassen.
Platz 3. Die Braut, die sich nicht traut, von Gary Marshall. 1999.
Da waren sie wieder zusammen, 9 Jahre nach Pretty Woman. Richard Gere an der Seite von Julia Roberts. Er Kolumnist aus New York, sie Eisenwarenhändlerin vom Land, die schon einige Male bevor die Trauung vollendet war, aus der Kirche flüchtete.
Sie sind die verlorenste Frau, die ich kenne.
Verloren?
Ja, verloren. Sie sind so verloren, dass sie noch nicht mal wissen, wie sie ihre Frühstückseier wollen. Ja.
Julia Roberts Lächeln ist natürlich weiter ohne Worte, aber er, Richard Gere, auch wenn die Haare grau geworden sind seit Pretty Woman, er hat dieses unverschämt süffisante, charmante, mal ironische, mal betörende Grinsen. Echtes Markenzeichen und hilfreich, wenn es darum geht, wie am Ende in Die Braut, die sich nicht traut, eine widerspenstige Schöne zu erobern. Also da, auf dem romantischen Kinoponyhof.
Platz 2, Internal Affairs von Mike Figgis, 1990.
Kann ich Ihnen vertrauen? Aber selbstverständlich können Sie das. Ich bin ein Cop.
Meint der korrupte, mörderische L.A. Cop. Das Gesicht nun schmal, fast hager, grauer Bürstenhaarschnitt, die Augen fast immer ein wenig zusammengekniffen. Eiskalte Aura, alles zarte, nette, freundliche, ironische, aller Charme, gewichen einem Lauern. Richard Gere spielt das Böse schlechthin. Das, was erstaunt, ist nur, dass Gere das in dieser Rolle, die wie ein Kontrapunkt zu dem bis dato Gespielten wirkt, so überzeugen kann.
Platz 1. Norman von Joseph Cedar, 2016.
Bin Geschäftsmann.
Was genau machen Sie so?
Beratung. Meistens.
Und was das nun genau bedeutet, wird nie ganz klar. Norman Oppenheimer, Unternehmer, immer im Kamelhaarmantel. Norman geht zu Fuß durch New York, telefoniert, spinnt ein Netzwerk. Ist er das Zentrum eines Systems von Macht und Geld? Ist er Strippenzieher oder nur ein Möchtegern-Spieler?
Ja, wirklich jeder scheint sie zu kennen. Aber niemand weiß auch nur das Geringste über sie.
Alt geworden ist Richard Gere. Die grauen Haare, die Falten. Manchmal ist das Gesicht puterrot. Der Ausdruck etwas verkniffen. Alles bleibt offen am Ende von Joseph Cedars Film. Aber diese ganze Spannbreite von Norman Oppenheimers Gefühlen, vom Erfolg bis zum totalen Versagen, drückt sich in Richard Geres Gesicht unter der schmalen Mütze mit der Brille und den Stöpseln des Telefons im Ohr auf geheimnisvolle wie geniale Weise aus.
Die Top 5 Filme von Richard Gere. Der Schauspieler wird heute 70 Jahre alt. Und die Liste der Filme gibt es auch bei uns online, deutschlandfunkkultur.de/Vollbild. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, können Sie dort oder auch über die App DLF Audiothek Vollbild als Podcast abonnieren. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Das geht hinaus in den Park und schaut ihn sich als grünes Wohnzimmer an.